Einleitend aus dem bekannten 13. Kapitel des 1. Korintherbriefes einige Verse vorlesen. Die Verse 8 bis 10 zunächst. Die Liebe vergeht niemals. Seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Und noch den letzten Vers dieses Kapitels. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von ihnen ist die Liebe. In diesem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth geht Paulus zunächst in dem nicht mit vorgelesenen zurückliegenden Abschnitt auf die geistlichen Gaben ein, die in der Gemeinde in Korinth praktiziert werden oder praktiziert werden sollen. Er weist darauf hin, welchen Wert diese Gaben für die Gemeinde haben. Am Abschluss sagt er aber, dass da noch etwas ist, was in seiner Bedeutung über diese geistlichen Gaben hinausgeht. Weit hinausgeht, wie er sagt. Er weist hin auf die christliche Liebe. Hier in diesem 13. Kapitel. Wie sie sich äußert. Wie unser Leben aussehen würde, wenn es diese Liebe nicht gäbe oder wenn sie nicht praktiziert wird. Dass er dann am Schluss sagt, dass diese Liebe das größte Element unseres Christseins ist, unter denen, die da bleiben, während die Gaben ja alle vergehen, wie er sagte. Das größte Element, die Liebe, das verwundert dann in diesem Zusammenhang nicht mehr. Eher verwunderlich ist es, dass er dieser Liebe noch zwei andere bleibende Elemente unseres Christseins an die Seite stellt. Den Glauben und die Hoffnung. Elemente, über die er zunächst jetzt nicht gesprochen hat. Wenn er diese drei Glaube, Hoffnung, Liebe so nacheinander, so nebeneinander nennt, will er damit sicherlich sagen, dass es sich hier wirklich um ganz wichtige Elemente unseres Christseins handelt, die einfach zum Leben von uns Christen dazugehören. Hinsichtlich des Glaubens ist uns das sicherlich verständlich. Ist doch der Glaube an Gott, das Vertrauen auf Gott, könnte man auch sagen. Und auf seinen Sohn Jesus Christus, auf das, was er für uns getan hat, sein Erlösungswerk, die Grundlage unseres Christseins, unserer Hinwendung zu Gott. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass dieser Glaube damals im Mittelpunkt der Verkündigung der Gemeinde stand. Hat ja schon Jesus auf die Bedeutung dieses Glaubens, auf diese wesentliche Bedeutung des Glaubens hingewiesen. Denken wir an dieses Gespräch, das er mit einem der führenden jüdischen Obersten, mit Nikodemus damals führte, als er sagte, Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und so ist das in der christlichen Kirche geblieben bis heute. So ist das auch in unserer Gemeinde, die Verkündigung des Glaubens an Jesus Christus, an Gott, das steht im Mittelpunkt. Deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass auch die Schreiber der neutestamentlichen Briefe auf diesen Glauben eingegangen sind. Denken wir an dieses ausführliche Kapitel im Hebräerbrief, wo über die Bedeutung des Glaubens, über das Wesen des Glaubens so viel gesagt wird und so viele Beispiele aus dem Alten Bund angeführt werden von Menschen, die Großes im Glauben an Gott getan haben. Wie aber steht das jetzt mit dem dritten von Paulus am Abschluss dieses 13. Kapitels des 1. Korintherbriefes genannten bleibenden Element unseres Glaubens mit der Hoffnung? Gewiss finden wir in beiden Teilen der Bibel, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, immer wieder Hinweise, Erwähnungen dieser Hoffnung, die die Gläubigen des Alten Bundes und jetzt auch wir Christen haben sollen, haben dürfen. Aber es sind wohl immer nur kurze Bemerkungen. Da gibt es keinen längeren Abschnitt, so wie über die Liebe, so wie über den Glauben. Und so ist es, denke ich, auch bis heute geblieben in unseren Bekenntnissen. Wenn wir persönlich mit jemandem sprechen, in unseren Predigten, wir erwähnen die christliche Hoffnung, gewiss, aber doch nicht so zentral wie etwa den Glauben oder die Liebe. Soll das etwa heißen, dass die Hoffnung für den Christen von geringerer Bedeutung ist, dass sie vielleicht die kleinste unter diesen drei bleibenden Elementen Glaube, Hoffnung, Liebe ist? Dabei spielt ja die Hoffnung im Leben aller Menschen ebenso wie Liebe und Glauben eine gewisse Rolle. Nicht nur derer, die an Gott, die an Jesus Christus glauben. An irgendetwas mehr oder weniger Großes glaubt jeder Mensch. An irgendeinen Gott, an andere Menschen oder an sich selbst. Auch wenn er das vielleicht persönlich dann als Unglaube deklariert. Und die Liebe bedeutet wahrscheinlich auch für jeden Menschen irgendetwas. Und nicht nur irgendetwas, das heißt wenig, sondern eine ganze Menge. Sowohl die gebende Liebe, als auch vor allem die nehmende Liebe. Auch wenn es nicht die christliche Liebe ist. Aber ist es nicht auch so mit der Hoffnung? Hofft nicht jeder Mensch auf irgendetwas oder hat zumindest auf irgendetwas gehofft? Wenn der Glaube jedes Menschen oder eben auch der Christen ein Fundament für sein Leben darstellt. Die Liebe ist eine Form der Ausgestaltung der immer wieder neu eintretenden Gegenwart. Die Hoffnung, unsere Erwartungen, unsere Wünsche, das ist etwas, was auf unsere Zukunft gerichtet ist. Nun sollen wir uns ja, man sagt es oft genug, mehr auf die Gegenwart als auf die Zukunft konzentrieren. Es gibt genügend Aufgaben, die wir in der Gegenwart haben. Selbst die Bibel spricht davon, indem sie das Heute betont. Da aber der morgige Tag schon bald heute wird, das kommende Jahr bald dieses Jahr, die Zukunft bald Gegenwart ist, haben doch unsere Blicke in die Zukunft, unsere Hoffnungen, ja nicht nur eine gewisse Berechtigung, sondern man kann wohl sagen, es ist gut, wenn wir solche Hoffnungen haben. Sie haben eine gewisse Bedeutung, auch jetzt für unser gegenwärtiges Leben. Dass unsere Hoffnung trotzdem manchmal recht gedämpft ist, wenn überhaupt noch vorhanden, das hängt einmal wohl damit zusammen, dass eben nicht jede Hoffnung, die wir hatten, in Erfüllung gegangen ist. Und dann andererseits auch damit, dass wir manchmal gar nicht wissen, wer denn unsere Hoffnung erfüllen, verwirklichen könnte. Das Erstere, das und nicht jede Hoffnung in Erfüllung gegangen ist, nicht jede Hoffnung in Erfüllung gehen wird, das gilt auch für uns Christen. Wir finden da schon in der Bibel Beispiele, wo Menschen gehofft haben, gläubige Menschen des Alten und des Neuen Bundes, und ihre Hoffnung nicht erfüllt wurden. Ich darf einige Beispiele nennen. Hiob zum Beispiel. Da lesen wir im 30. Kapitel, dass er sagte, ja, Gutes erwartete ich und es kam Böses. Und ich harrte auf Licht und es kam Dunkelheit. Oder stark David anführen in Bezug auf seinen Sohn, den er mit Bathseba hatte. Da heißt es im 2. Samuel 12, und David suchte Gott um des Jungen willen. Und David fastete lange. Und ein paar Verse weiter. Und es geschah am 7. Tage, da starb das Kind. Oder ein Beispiel aus dem Neuen Testament an Paulus, als er sich auf der Reise nach Rom befand, wo er sich vor dem Kaiser verantworten wollte und sollte. Da heißt es, da aber viele Tage lang weder Sonne noch Sterne schienen und ein nicht geringes Unwetter uns bedrängte, schwand zuletzt alle Hoffnung auf unsere Rettung. Auch Christen müssen immer wieder erleben, dass ihre Hoffnungen nicht erfüllt werden. Auffällig ist, dass diese gläubigen Menschen, die von denen ich sprach und andere, trotz dieses Wissens, dass nicht alle Hoffnungen erfüllt werden, doch immer wieder ihre Hoffnung auf Gott setzten. Einige Beispiele. David gerade, Psalm 25. Mein Gott, auf dich vertraue ich. Luther übersetzt direkt, auf dich hoffe ich. Oder der Prophet Jeremia in einer Zeit der Trockenheit in Israel. Bist du es nicht, Herr, unser Gott? Wir hoffen auf dich, denn du hast dies alles gemacht. Und noch ein Beispiel von David. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, er wird handeln. Hoffe auf ihn, übersetzt wieder Luther. Dabei bin ich schon einen Schritt weiter. Diese Gläubigen, trotz des Wissens, dass nicht alle ihre Hoffnungen erfüllt wurden und sicherlich auch in Zukunft nicht alle Hoffnungen erfüllt werden, trotzdem vertrauten sie, trotzdem hofften sie auf Gott und, wie wir jetzt aus diesem letzten Vers, und wir könnten noch andere Verse anführen, erfahren, sie sagten sogar zu anderen, tut dasselbe, hofft auf Gott. Und warum taten sie so? Warum handelten sie so, trotzdem sie manche auch, wenn man so will, schlechte Erfahrungen hinsichtlich ihres Hoffens gesammelt haben? Einfach deshalb, weil sie jemanden kannten, auf den sie hoffen können, der wirklich Macht hat, die Hoffnungen zu erfüllen. Ich sagte vorhin, wenn unsere Hoffnungen oftmals gedämpft sind, dann hat es zwei Gründe. Einmal, weil nicht alle Hoffnungen erfüllt werden und zweitens, weil wir manchmal nicht wissen, auf wen wir überhaupt hoffen sollen, wer unsere Hoffnungen erfüllen könnte. Diese Männer Gottes und auch wir Christen dürfen wissen, auf wen wir hoffen. Wer die Macht hat, unsere Hoffnung zu erfüllen. So hieß es auch vorhin in dem zweiten Lied, was gesungen wurde, in dir ist die Hoffnung. Ja, das geht so weit, dass Gott selbst, dass Jesus Christus als die Hoffnung der Gläubigen bezeichnet wurde. Psalm 71, denn meine Hoffnung bist du, Herr. Herr, meine Zuversicht von meiner Jugend an. Oder Paulus schreibt an Timotheus in seinem ersten Brief, stellt sich vor, Paulus, Apostel Christi, unserer Hoffnung. Er nennt direkt Jesus, das ist die Hoffnung, meine Hoffnung. Trotzdem nicht alle Hoffnungen erfüllt werden. Sie bleiben, diese Gläubigen blieben und bleiben auch heute noch bei dieser Hoffnung, auch wenn sie wissen, Gott wird nicht alles so erfüllen, wie wir uns das denken, aber er hat die Macht, das zu tun und wird alles so tun, wie es richtig, wie es gut für uns ist. Und weil sie diesen Gott, weil wir diesen Herrn Jesus Christus kennen, der unsere Hoffnung sein will, ist, nicht nur sein will, er ist sie. Deshalb dürfen wir ganz besonders Gewissheit haben hinsichtlich der Erfüllung der Hoffnungen, die sich nicht auf unsere Wünsche beziehen, sondern auf die Zusagen Gottes selbst. Unsere Wünsche müssen nicht in Erfüllung gehen. Unsere Wünsche sind nicht immer vertretbar. Aber was Gottes Zusagen anbelangt, das wird Gott erfüllen. In dieser Hinsicht, was die Erfüllung seiner Zusagen anbelangt, ähnelt unsere Hoffnung, die Hoffnung der Gläubigen, recht dem Glauben der Gläubigen. Denn der Inhalt unseres Glaubens bezieht sich ja zu einem beträchtlichen Teil eben auf die Zukunft. Noch ist bei weitem nicht alles von dem erfüllt, was Inhalt unseres Glaubens ist. Wenn wir an das Wiederkommen Christi denken, an die Auferstehung der Toten, das ewige Leben der an ihn Glaubenden in der Herrlichkeit Gottes, von der wir vorhin gehört haben aus dem Buch der Offenbarung, das sind alles Teile unseres Glaubens, die erst in Zukunft erfüllt werden. Und deshalb spricht die Bibel auch in diesem Zusammenhang immer wieder davon, dass das unsere Hoffnung ist. Ein Beispiel aus dem Titusbrief, da schreibt Paulus, indem wir die Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres Retters erwarten. Oder Paulus predigt in der Apostelgeschichte, indem ich die Hoffnung zu Gott habe, dass eine Auferstehung der Gerechten wie der Ungerechten sein wird. Wir könnten gut sagen, indem ich den Glauben habe. Aber da das in der Zukunft erst geschehen ist, ist es für ihn Hoffnung, die Gott durch seine Zusage verwirklichen wird. Oder an Paulus, an Titus, damit wir Erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens werden. Wenn wir so in die Zukunft blicken, was Gott uns für die Zukunft vorausgesagt hat, was Inhalt unseres Glaubens, unserer Hoffnung sein kann, dann besteht vielleicht die Gefahr, dass durch dieses allzu viele Blicken in die Zukunft wir von der Gegenwart abgelenkt werden. Das wirft man ja manchmal den Christen vor, dass sie da vom Himmel plaudern, wenn es auf der Erde Aufgaben gibt, die zunächst verwirklicht werden müssen. Ich glaube, für uns besteht die Gefahr kaum. Wir blicken doch mehr auf die Gegenwart als auf die Zukunft, selbst auf diese herrliche, erhoffte Zukunft. Ich denke, bei uns besteht eher die andere Gefahr, dass wir uns durch den Blick auf die Gegenwart, durch die allzu viele Beschäftigung nur mit der Gegenwart, den Blick für die Zukunft verstellen. Es ist vielleicht keine so große Gefahr, aber es ist ein Fehler, denn mit dem Blick in die Zukunft, auf das, was Gott uns zugesagt hat, mit dieser Hoffnung dieser zukünftigen Ereignisse, können wir durchaus unsere Gegenwart verschönern, verbessern. So schreibt Paulus im Römerbrief, in Hoffnung freut euch. Mit dem Blick auf die Zukunft dürfen wir uns schon jetzt freuen. Oder Paulus, als er auf die Auferstehung der Toten zu sprechen kommt im 1. Thessalonicher Brief, sagt, damit ihr nicht betrübt seid, wenn ihr daran denkt, dass Menschen unter euch verstorben sind und ihr selber sterben werdet, wie die übrigen, die keine Hoffnung auf die Auferstehung haben. Freude, Trost im Blick auf diese Zusagen Gottes, auf die wir hoffen dürfen, das sind Dinge, die auch Einfluss auf unsere Gegenwart haben, die unsere Gegenwart, unser Leben auf der jetzt auf der Erde motivieren können. Dieser Blick auf die Ereignisse, die Gott selbst zugesagt hat. Wir wissen, wenn wir auf die Ereignisse blicken, die wir für unser menschliches Leben jetzt erhoffen, dann können wir eben leicht enttäuscht werden, wenn sich diese Hoffnungen nicht erfüllen oder nicht so erfüllen, wie wir es meinen. Und dann kann sogar die Stimmung umschlagen. Aber wenn wir auf diese Ereignisse blicken, auf sie hoffen, die Gott uns zugesagt hat, dann trägt das zur Motivation unseres Lebens als Christen in der Gegenwart bei. Wenn also auch die Liebe zu Gott, die Liebe zum Nächsten, zur Zeit, so wie Paulus sagte, das größte Element ist, was unser Christenleben bestimmt, zumindest sein sollte, vielleicht ist es noch nicht, aber sein sollte. Die Hoffnung zu Gott auf das, was er tun wird, auf unsere Gebete hin und nach seinen Zusagen, diese Hoffnung sollten wir doch nicht beiseite stellen. Beides sollte unser Leben prägen und damit ein Bekenntnis auch sein. Petrus schreibt in seinem ersten Brief, seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung dem gegenüber, der Rechenschaft von euch fordert über die Hoffnung in euch. Wenn wir unser Christsein bekennen, dann tun wir das meistens mit Worten, die auf unseren Glauben hinweisen. Oder wir tun es eben durch Erweisung der Liebe zum Nächsten, zu unseren Nächsten, zu denen, die uns fragen, oder auch zu anderen. Beides ist sicherlich wichtig und eben Paulus sagte, die Liebe ist zurzeit das Größte, ist überhaupt das Größte. Aber die Hoffnung sollte auch ein solches Element sein, womit wir Christen unsere Verbindung zu Gott bekennen. Wir haben in unseren Liederbüchern eine ganze Reihe von Liedern, die sich mit der Hoffnung der Christen befassen. Wir haben schon etwas davon gesungen, aber wie oft singen wir sie? Gerade auch solche Lieder, die sich mit der Hoffnung auf die Zukunft, auf die Herrlichkeit bei Gott beziehen. Vielleicht singen wir sie vor allem bei Trauerfeiern, wenn man an die Vergänglichkeit des Lebens so in besonderer Weise erinnert wird. Oder man überlässt es den Alten, die sowieso für ihr jetziges Leben nun noch wenig Hoffnung haben oder brauchen. Tun wir das, weil wir die Kritik anderer fürchten, die meinen, dieses Hoffen ist einfach irreal, wenn so viele Hoffnungen nicht erfüllt werden. Die Bibel sagt, wie wir hörten, etwas anderes. Und die vielen Berichte, die wir in der Bibel finden, wo Menschen auf Gott hofften, ich habe eine ganze Menge Stellen zitiert, wir könnten noch viele andere finden, von Anfang bis zum Ende der Bibel. Diese vielen Berichte aus dem Leben gläubiger Menschen, in der sie hofften auf Gott, und unsere eigenen Erfahrungen, die unsere Brüder und Schwestern zeigen doch, welche wichtige Rolle die Hoffnung im Leben der Gläubigen spielen sollte. Diese Berichte, dies alles, was früher geschrieben ist, schreibt Paulus an die Gemeinde in Rom, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Unser Leben jetzt sollte also auf der Grundlage des Glaubens stehen, von der Liebe zu Gott, zu unseren Mitmenschen geprägt sein, aber auch von der Hoffnung, die wir auf Gott haben dürfen, weil er in der Lage ist, unsere Hoffnung, unsere Wünsche zu erfüllen. Unsere Hoffnung letzten Endes auf ein Leben bei ihm, auf ein Leben mit ihm in seiner Herrlichkeit. Ich denke, es lohnt sich, Christ zu sein, Christ zu werden, auch wegen dieser Hoffnung, die wir als Christen haben dürfen.